Per Privatjet flog Tobias durch die Welt, ohne einen Cent zu zahlen. Die Inspiration bezog der junge Kärntner aus einer Netflix-Serie. Die Landung erfolgte schließlich wie im Original, im Gefängnis. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees und ich befinde mich im Podcaststudio der Kleinen Zeitung hier in Klagenfurt mit sehr angenehmen Couches. Wir werden uns trotz der Gemütlichkeit bemühen, heute nicht einzuschlafen. Das wird uns auch nicht schwerfallen, weil der Fall ist wirklich spannend. Und erzählen darüber werden heute meine Kollegin Claudia Bär-Odebrecht und Jochen Habich. Grüß euch.
Hallo, servus.
Hallo, servus.
Wir sprechen heute über einen jungen Mann. Er war zum Zeitpunkt seiner Festnahme im Juni 2023 25 Jahre alt. Und der hat mich im ersten Moment an die Geschichte von Frank Abagnale erinnert, der von Leonardo DiCaprio im Film Catch Me If You Can verkörpert wird, wenn auch nicht ganz so elegant im Auftreten oder bei der Ausführung seiner Betrügereien. Claudia wird uns dann noch von viel deutlicheren Parallelen zu einer anderen Produktion erzählen. Aber auch du, Jochen, hast an Hollywood gedacht, entnehme ich den Artikel, den du über die Festnahme von Tobias M., er heißt in Wirklichkeit anders, im Juni letzten Jahres geschrieben hat. War das das erste Mal, dass du mit dem Fall zu tun gehabt hast? Und wie hat diese Geschichte überhaupt angefangen, beziehungsweise wann war der erste Kontakt da zu ihm?
Also die Geschichte hat eigentlich wesentlich unspektakulärer begonnen, als sie geendet hat. Der erste Kontakt mit Tobias M. war im Mai 2017. Damals war der Kärntner gerade 18 Jahre alt und hat in einem Leserbrief an die Kleine Zeitung ein Kino für seine Heimatstadt gefordert. Das war der erste Kontakt zu Tobias M. Er hat sich dann im Laufe der nächsten Monate und Jahre politisch sehr engagiert. Angefangen hat er bei der FPÖ, der dürfte ja Anfang 2018 beigetreten sein, hat sie dann aber nur wenige Monate später wieder verlassen. Sie war ihm zu wenig bürgernahe. Er hat den Rückzug aus der Öffentlichkeit aber nur sehr wenige Monate ausgehalten. Schon im August 2018 ist er wieder aufgetaucht. Diesmal hat er eine PZÖ-Ortsgruppe in seiner Heimatstadt gegründet. Seine zentrale Forderung, mit der er wirklich Wochen und Tage lang über Facebook und andere soziale Medien in der Öffentlichkeit präsent war, war die Senkung des Wasserpreises. Dazu muss man wissen, die Heimatstadt von Tobias M. hatte damals rund 17 Millionen Euro Schulden und sicher kein Interesse, nur irgendwo bei Gebühren oder bei Kommunalsteuern nachzulassen. Also entsprechend ablehnend waren ja die Reaktionen der anderen Gemeinderäte und Gemeindepolitiker. Tobias M. hat aber nicht aufgegeben, hat eine Unterschriftensammelaktion gestartet, das auch immer wieder medial und öffentlich verkündet. Letztlich hat aber nicht bekannt gegeben, wie viele Unterschriften er sammeln konnte. Das Thema ist auch nie in den Gemeinderat seiner Heimatstadt gekommen.
Der Wasserpreis ist ja jetzt, glaube ich, auch in den meisten Haushaltsbudgets, selbst in sehr belasteten Haushaltsbudgets, nicht der Posten jetzt, meines Wissens nach, zumindest der dann wirklich, sage ich mal, ja, ausschlaggebend ist für wirklich größere Armutsthemen, oder?
Nein, nicht wirklich. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwann mal Wasserpreise so gravierend gesenkt worden sind, wie sie Tobias M. in seiner Heimatstadt gefordert hat. Er wollte nämlich gleich um ein Drittel weniger, also um zwei Drittel weniger Wassergebühren haben. Sein nächster öffentlicher Auftritt war dann eher ein skurriler. Im September 2018 hat er via Facebook angekündigt, dass die sehr beliebte Puls4-Sendung Bist du deppert, Steuerverschwendung und andere Frechheiten, sich einen sehr umstrittenen Kreisverkehr in seiner Heimatgemeinde anschauen will. Tobias M. wusste sehr viele Details von dieser Sendung. Am 23. Oktober 2018 sollte ein Kamerateam aus Wien anreisen und ab 10 Uhr vor Ort filmen. Die Kleine Zeitung hat dann bei der Filmfirma angerufen. Die hat weder Feldkirchen noch den Kreisverkehr noch den Termin gekannt. Wir haben dann auch Tobias M. damit konfrontiert und seine lapidare Antwort war, ich kann mir nicht vorstellen, warum die nicht kommen.
Mhm. War das dann das Ende seiner politischen Karriere oder hat er es da weiter versucht?
Es hat ein vorläufiges Ende gegeben, weil im Mai 2019 ist er aus der nächsten Partei, diesmal aus dem PZÖ, ausgetreten, hat das aber vergessen, dem PZÖ-Verantwortlichen in Klagenfurt zu sagen. Die haben dann durch unseren Anruf davon erfahren. Tobias M. hat gesagt, er will mit der Partei nichts mehr zu tun haben, und ist in einem Auslandssemester. Wo, hat er uns auch nicht verraten. Mhm. Doch schon nach wenigen Monaten hat es ihn wieder an die Öffentlichkeit zurückgezogen. Ende September 2019, mittlerweile war er 20 Jahre alt, erst 20 Jahre muss man sagen, ist er als Spitzenkandidat seines Wahlkreises für das BZÖ bei der Nationalratswahl angetreten. Der Wahlkampf war ungewöhnlich. Er war damals laut eigenen Aussagen selbstständiger PR-Berater. Er hat seine Botschaften via Facebook-Videos und sehr lautstark mittels Megafon, mit dem er durch seine Heimatstadt gegangen ist, verkündet. Er hat sich gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen und gegen eine Impfpflicht für Kinder.
Ja, ich habe ihn auch noch kurz vorher mal gegoogelt und es gibt nicht mehr viele Videos, glaube ich, von ihm, aber eins habe ich gesehen, da hat er sich sehr energisch gestellt gegen das Rauchverbot damals. Also das war anscheinend politisch ein großes Anliegen.
Ja, das konnte ich mir schon vorstellen. Er hat in seinen Auftritten, wenn er politische Botschaften vermitteln wollte, eigentlich sehr überzeugend und auch sehr energisch sein können. Wenn man dann mit ihm telefoniert hat, war er sehr zurückhaltend und schüchtern.
Ja, aber rhetorisch, er hat mich jetzt nicht überzeugt.
Rhetorisch nicht überzeugt, er war zumindest lautstark. Er ist dann tatsächlich zur Wahl angetreten bei der Nationalratswahl. Der Erfolg war bescheiden. Tobias M. und seine Ortsgruppe des BZÖ kamen auf 119 Stimmen und 0,2%. 6 Monate später, im März 2020, war dann wieder mal Schluss. Tobias M. hat die Ortsgruppe aufgelöst. Er hat sich in der Partei nicht mehr wohlgefühlt.
Also eine politische On-Off-Beziehung.
Ja, das war dann aber das letzte.
Das off. War dann das
politisch Finale zumindest. Off, ja. Dann war es eigentlich relativ ruhig um ihn, für ihn eigentlich sehr lange, 2 Jahre. Im Juni 2022 ist er dann wieder aufgetaucht, aber diesmal in einer ganz anderen Rolle, nämlich erstmals als Angeklagter am Landesgericht Klagenfurt. Tobias M., er hat damals schon in Deutschland gelebt, war wegen gewerbsmäßigen Betrugs angeklagt. Er soll rund 2 Dutzend Mobiltelefone online verkauft haben, das Geld dafür kassiert haben, aber nie geliefert haben. Der Gesamtschaden war rund 3.000 Euro. Das Urteil 9 Monate Haft, davon 3 unbedingt. Tobias M. hat, wie seine Art offenbar war, sich selbst verteidigt und auf einen Anwalt verzichtet.
Ihr seid beide sehr oft bei Gerichtsprozessen. Ist das etwas, das öfters vorkommt oder eher die Ausnahme?
Dass ich jemand selbst verteidigt habe, ich eigentlich relativ selten erlebt. So, ich würde sagen, 3-4 Mal ist die Ausnahme.
Und dann wahrscheinlich noch seltener von Erfolg gekrönt.
Eigentlich ganz selten von Erfolg gekrönt.
Okay, es gab dieses Urteil, damit hört die Geschichte aber noch nicht auf. Es geht 2023, nämlich im Juni, weiter. Was war da?
Genau, also es war dann nach dem Urteil knapp 1 Jahr wieder Sendepause. Tobias M. ist nicht mehr aufgetaucht, man hat nichts mehr von ihm gehört, auch in sozialen Medien eigentlich nicht mehr viel gefunden. Bis zum 23. Juni 2023, da klickten dann für ihn die Handschellen am Flughafen Klagenfurt. Da hat er auf einen Privatjet gewartet, der ihn nach Deutschland fliegen sollte. Zu diesem Zeitpunkt hat das Landeskriminalamt Kärnten bereits seit Monaten gegen den 25-Jährigen ermittelt. Der Vorwurf war, dass Tobias M. mit Privatjets durch die Welt geflogen ist, diese Flüge aber nie bezahlt hat. Er ist nach Dubai, Paris, Nizza, Stuttgart geflogen und hat dort auch zeitweise ohne zu zahlen in teuren Hotels genächtigt.
Weiß man, was er dort gemacht hat? Also warum diese Reiseziele?
Einige der Flüge waren mit seiner Familie, also beziehungsweise mit seiner Frau und seiner Stieftochter. Und er hat sich eigentlich das, was man erfahren hat können, er hat sich die Städte angeschaut. Und er wollte eigentlich Eindruck schinden, dass er mit einem Privatjet durch die Welt fliegen kann.
Ja.
Also wirklich, wirkliche Mission hat man eigentlich keinen erkannt bei den Flügen. Die Arbeitsweise von ihm, wenn man das so bezeichnen darf, war eigentlich immer dieselbe und grundsätzlich relativ einfach. Er hat den Charterfirmen gefälschte Überweisungsbestätigungen geschickt. Die Kontrollen dürften offenbar nicht besonders tiefgehend gewesen sein, weil es hat Dutzende Flüge gegeben, wo die Überweisungsbestätigungen eingetroffen sind. Die Charterfirmen haben ihm dann die Privatjets geschickt. Bis Anfang 2023, da hat ein Wiener Unternehmen Verdacht geschöpft und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen haben ungefähr 6 Monate gedauert, eben bis zum 23. Juni. Da ist Tobias M. dann am Flughafen in Klagenfurt verhaftet worden.
Mhm. Bevor wir dann zum Gerichtsprozess gehen, was kannst du so allgemein sagen über die Person? Hat sich vielleicht jetzt über die Geschichte, die wir von dir, Claudia, dann noch hören werden, haben sich da gewisse Eigenschaften deiner Meinung nach schon abgezeichnet? Also dieses an die Öffentlichkeit drängen, auch diese Episode mit der Fernsehserie oder dieser geplanten Fernsehaufzeichnung, die es dann offensichtlich nie gab. Was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht?
Also das, was wir über Tobias M. erfahren haben, sowohl seine politische Karriere als auch seine kriminelle Karriere, wenn man es so bezeichnen darf, waren eigentlich immer geleitet, Aufmerksamkeit zu erregen, an die Öffentlichkeit zu kommen, sich besser darzustellen, als man ist. Eigentlich so typische Merkmale eines Hochstaplers.
Mhm. Es klickten schließlich die Handschellen. Und Claudia, wir haben es schon erwähnt, du bist sehr oft vor Gericht und du hast da schon viel gesehen und erlebt. Aber das Auftreten von ihm, von Tobias, hat dich dann trotzdem überrascht.
Ja, genau. Also ich habe ihn ja das erste Mal gesehen. Und Tobias M. hatte einen ziemlich skurrilen Auftritt vor Gericht. Man muss sich das so vorstellen, der Schwurgerichtssaal war voll, das Medieninteresse war riesig und alle Augen waren auf ihn gerichtet und er schien das Blitzlichtgewitter der Kameras zu genießen. Mhm. Normalerweise versuchen ja die Angeklagten, sitzen sie also mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank und versuchen auch ihr Gesicht zu verbergen. Aber man sah, dass er die Aufmerksamkeit genoss und das passt auch zu dem, dass seine Anwältin später beim Schlussplädoyer gesagt hat, mein Mandant leidet unter einem pathologischen Geltungsdrang. Mhm. Und das konnte man wirklich von Anfang an sehen. Er hat das Strafverfahren inszeniert, so wie in einem Film, in dem er die Hauptrolle spielt.
Du hast doch geschrieben einmal, dass er sich eine Fernsehserie, nämlich eine Netflix-Serie, das habe ich auch in der Einleitung schon gesagt, zum Vorbild genommen hat oder als Inspiration genommen hat. Was hat es damit auf sich?
Genau, also seine ganze Inszenierung, seine Betrügereien, seinen Drang eben nach Reichtum und Anerkennung, da sieht man die Parallelen zur Hochstaplerin Anna Sorokin ganz deutlich. Und das war auch Thema kurz in der Verhandlung. Zuerst muss man mal sagen, worum geht es überhaupt in dieser Netflix-Serie? Es ist die Verfilmung des Lebens der russischen Betrügerin Anna Sorokin. Es geht um eine junge Frau, die sich als deutsche Millionenerbin ausgegeben hat und so die New Yorker High Society im Sturm erobert und nebenbei auch übers Ohr gehauen hat. Sie führte jahrelang ein Jet-Set-Leben auf Pump. Sie hat Banken hinters Licht geführt, sie hat Unternehmen und Hotels betrogen und sie hat es geschafft, dass reiche Freunde ihr Geld geben, Hunderttausende Dollar. Und sie ließ sie glauben, dass sie mit dem Geld ein riesiges Kunstzentrum in Manhattan errichtet. Und unser junger Kärntner, Tobias M., sah das in der Serie. Und wie scheinbar einfach das ist, ein Leben in Luxus zu führen, weil seine Welt sah ja ganz anders aus.
Wie es der Zufall will, hätte ich den Trailer da. Vielleicht passt das jetzt, ja? Dass man sich das vorstellen kann, ohne jetzt hier Werbung für diese Serie machen zu wollen. Aber ich finde, das vermittelt einen ganz einen guten Eindruck von dem Feel, das die Serie vielleicht vermittelt.
Genau. Ja.
Und dass man sich ein Bild davon machen kann, wie er sich das dann vielleicht auch ausgemalt hat. Ich spiele das jetzt einfach einmal ab.
Ich hätte vielleicht eine Story. Ihr Name ist Anna Delvey oder Anna Sorokin. Niemand weiß es. Sie ist entweder eine megareiche Erbin aus Deutschland oder pleite. Die Vorwürfe sind Wahnsinn.
Anna Sorokin beging schwerwiegende Wirtschaftsstraftaten. Als Hochstaplerin hat sie versucht, an Geld zu kommen. An Millionen von Dollar.
Hi, Anna. Ich hätte ein paar Fragen an Sie.
Ich habe auch eine Frage.
Wieso sind Sie so ärmlich angezogen?
Sie steht für alles, was in Amerika nicht stimmt.
Wie ich höre, bin ich berühmt. In der Öffentlichkeit werde ich als Verbrecherin hingestellt. Aber das ist nicht meine Story.
Und was ist dann Ihre Story?
Ja, und man kann sich schon vorstellen, jetzt, dass sowas, wo das dann vielleicht auch, ich würde jetzt nicht sagen, verherrlicht wird, aber sehr romantisiert dargestellt wird, genau, wie es ja oft in diesen Produktionen ist, dass das einen gewissen Reiz, eine gewisse Faszination auf ihn ausübt. Und bei ihm war das anscheinend wirklich so.
Ja, genau. Weil sein Leben in Stuttgart hatte überhaupt nichts mit Jet Set und Glamour zu tun. Er hatte, wie er selbst sagt, nie viel gearbeitet. Seine Werbeagentur hat nie den Betrieb aufgenommen und er hat als Kellner ca. 1.300 Euro verdient. Und mit diesem kleinen Gehalt musste er seine Frau und ein Kind versorgen. Mhm. Und das wollte er ändern. Und inspiriert eben von der Serie, begann er Privatjets zu buchen, sagte auch die Staatsanwältin im Prozess. Und auch seine Verteidigerin meinte, dass ihr Mandant im Fernsehen ein Leben vor Augen geführt wurde, was ihm sehr gefallen hat und er unbedingt haben wollte und für ihn auch eine Inspiration gewesen ist. Auf Nachfrage des Richters meinte Tobias M., dass er die Serie zwar gesehen hat, aber sich nicht alles abgeschaut hat. Auslöser für seine Taten sei sie nicht gewesen, hat er gesagt. Mhm. Interessant ist auch, dass sich Tobias M. nicht einmal von Anna Sorokins unrühmlichen Ende abschrecken hat lassen. Nämlich 2017 ist das Kartenhaus der Hochstaplerin schließlich ja zusammengebrochen und 2 Jahre später ist sie zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Seit 2021 sitzt sie übrigens in New York unter Hausarrest und trägt eine Fußfessel. Das hält sie übrigens auch nicht davon ab, sich weiterhin in Szene zu setzen. Letztes Jahr kündigte sie an, eine eigene Fernsehshow machen zu wollen, mit dem Plan, Madonna und Elon Musk zu interviewen, einzuladen in ihr Apartment, weil sie kann ja nicht raus, und mit ihnen Abend zu essen. Und Tobias M. findet das vermutlich alles faszinierend, dieses Leben, das ihm da vorgegaukelt wird. Und vielleicht hat er auch sogar den Vorsatz, es cleverer als Anna machen zu wollen. Doch auch sein Kartenhaus ist letztlich zusammengebrochen.
Genau wie bei ihr, ja. Du hast gesagt, er meinte vor Gericht, dass nicht die Serie der Auslöser für seine Betrügereien gewesen sei. Was war dann das Motiv? Da müssen wir ja bestimmt vor Gericht seinem inneren Antrieb noch ein bisschen näher nachgegangen.
Genau, das hat der Richter ständig versucht. Und er hat ihn immer gefragt, ja, er hat gesagt, sie haben Elektronik verkauft und dafür Geld kassiert. Das kann er noch nachvollziehen. Aber warum hat er das mit den Privatflügen gemacht? Und der 25-Jährige hat dann daraufhin wirklich so Einblicke in seine ziemlich verworrene Welt gegeben. Und er hat dann gesagt, ich wollte so tun, als wäre ich reich. Ich wollte wissen, wie sich das Reichsein anfühlt. Und seine Erklärung, warum er für ein Familientreffen von Klagenfurt nach Salzburg und retour mit einem Privatjet geflogen ist, hat dann alle im Gerichtssaal ziemlich überrascht. Er hat gesagt, ich hatte kein Geld für den Zug. Normalerweise lassen Zuhörer ja bei Prozessen keine Emotionen erkennen, aber bei dieser Antwort konnte man einfach nicht anders. Ziemlich eigenwillig war auch seine Erklärung für die Übernachtung in den First-Class-Hotels und da hat er gesagt, ich hatte keine andere Bleibe. Eigenartig auch seine Antwort auf die Frage, warum er für einen Flug von Amsterdam nach San Diego eine Anfrage gestellt hat. Immerhin kostet der ja 249.000 Euro. Und seine Antwort, ich wollte einfach wissen, wie viel sowas kostet. Und das waren so ziemlich filmreife Antworten, die den Richter dann nicht genügt haben. Und der hat immer weiter gebohrt. Er wollte einfach wissen, warum ist dieser 25-Jährige, der kein Geld hatte, mit Privatjets kreuz und quer geflogen. Und dann hat er dann gemeint, dass seine Frau ihn immer wieder erniedrigt hatte. Sie habe ihm gesagt, du kannst nichts, du bist nichts. Und er wollte sie beeindrucken durch die Flüge, durch das Luxusleben und hat gemeint, ja, plötzlich war ich jemand. Und da hat er dann zum Schluss erwähnt, dass er jetzt in Scheidung lebt.
Also wird sie ihm das wahrscheinlich auch nicht geglaubt haben oder war das dann überhaupt noch Thema? Beziehungsweise hat ihm das Gericht das dann geglaubt, diese Antwort?
Das ist schwer zu sagen. Mhm. Aber es war zumindest einmal eine Antwort.
Ja, am Ende der Verhandlung gab er dann noch einmal etwas unrealistische Aussagen zum Besten.
Genau, die Verteidigerin hat zwar zum Schluss gesagt, dass er spätestens heute aufgewacht sei, aber davon war bis zum Schluss der Verhandlung eigentlich nichts zu sehen. Der 25-Jährige hat mit den Worten um eine kurze Haftstrafe gebeten, naja, das Gefängnis hat mich schon ziemlich geschädigt und außerdem, wenn ich länger in Haft bin, kann ich den Schaden nicht so schnell zurückzahlen. Mhm. Er versprach, alle Opfer zu entschädigen und künftig endlich einmal zu arbeiten. Nur zur Erinnerung, es gibt 56 Geschädigte und einen effektiven Schaden von knapp 100.000 Euro. Die Rechnung könnte aber noch deutlich höher für ihn ausfallen, denn einige Jetvermieter verlangen bis zu 100% Stornogebühren für die nicht zustande gekommenen Flüge. Das wären weitere 420.000 Euro. Mhm. Und der Richter hat dann den Tobias M. auf den Boden der Realität zurückgeholt und gemeint, naja, so traurig das auch ist, den Schaden können sie wohl nur mit einem Lotto-Sechser zurückzahlen. Und er wurde dann schließlich wegen gewerbsmäßig schweren Betruges zu 40 Monaten verurteilt, unbedingter Haft. Dazu kommen dann noch die 7 Monate, die er aus einer vorherigen Verurteilung bedingt erhalten hat und die ihm damals nachgesehen wurden. Mildernd waren für den Richter sein Geständnis und dass es in vielen Fällen beim Versuch geblieben ist, erschwerend sein rascher Rückfall und die offenen Probezeiten. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.
Du hast dann, wir haben jetzt die Serie von vorher schon erzählt oder darüber gesprochen, Inventing Anna, du hast noch weitere Parallelen dieser beiden Fälle entdeckt.
Ja, beide. Also der Tobias M. und die Anna Sorokin haben annähernd dieselbe Strafe erhalten. Und beide wurden zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Und was noch auffällt, beide haben betont, den Schaden wieder gut machen zu wollen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, wo sie das geäußert haben, ja überhaupt kein Geld hatten. Der Anna Sorokin ist das weitgehend gelungen. Sie hat im Gefängnis den Vertrag mit Netflix über die Verfilmung ihrer Betrügereien abgeschlossen und dafür hat sie $320.000 kassiert. Die Staatsanwaltschaft von New York hat sie daraufhin verklagt und zwar mit Hinweis auf das sogenannte Son of Sam-Gesetz. Das Gesetz besagt im Wesentlichen, dass Kriminelle von ihren Daten nicht profitieren dürfen und Einnahmen, die sie im Zusammenhang mit ihren Verbrechen erhalten, wie Gelder für Bild- und Buchrechte zum Beispiel, an die Opfer als Entschädigung übertragen müssen. Mhm. Der Namensgeber für dieses Gesetz ist übrigens der David Berkowitz, der als Son of Sam-Mörder weltweit bekannt wurde. Er hat in den 1970er Jahren in New York 6 ihm unbekannte Menschen ermordet. Und als ihm die Verlage nach seiner Verurteilung seine Geschichte für $10 Millionen abkaufen wollten, hat das die Justiz eben mit dieser gesetzlichen Regelung verhindert. Das Geld, das die Anna Sorokin aus dem Netflix-Vertrag erhielt, wurde vom Amt für Opferhilfe eingefroren. 2 Banken wurden entschädigt und alle weiteren Zahlungen von Netflix gehen auf ein Treuhandkonto und werden von diesem Amt für Opferhilfe überwacht. Und angeblich soll von den Einnahmen nichts mehr übrig geblieben sein. Der Tobias M. hat zwar keinen Filmdeal in der Tasche, er hat sich in der Haft aber als Buchautor versucht. Wahrscheinlich hofft er damit, auf legalen Weg Millionär zu werden, aber da hätte Jochen noch etwas zu erzählen.
Also der erste Kontakt von Tobias M. mit der Kleinen Zeitung im Mai 2017 war mittels Brief und der bislang letzte Kontakt mit ihm war auch ein Brief im April 2024, also nur wenige Wochen nach seiner Verurteilung haben wir Post aus der Justizanstalt Graz Jacomine bekommen. Absender war Tobias M. Er hat uns geschrieben, dass es ihm aufgefallen ist, dass wir immer sehr gespannt und sehr interessiert an seinem Leben sind. Er verfolgt unsere Berichte mit großem Interesse. Und wenn wir weiter Interesse an seinem Leben haben, bietet er uns an, ihm einen Fragenkatalog zu schicken, den er dann sehr gerne beantworten wird.
Und wirst du das machen?
Natürlich.
Ja, wir bleiben gespannt, was du für Fragen stellst und vor allem auch, was dann die Antworten darauf sind. Aber was mich jetzt auch noch interessieren wird, eine Frage vielleicht an euch beide. Könnt ihr euch ein Szenario vorstellen, in dem man mit so einer Masche langfristig durchkommt?
Also ich persönlich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Na, eher schwer, ja.
Man muss sagen, Tobias M. ist mit dieser Masche, Privatjets zu buchen und nicht zu bezahlen, eigentlich schon relativ lange durchgekommen.
Das habe ich mir auch gedacht beim Lesen der Artikel. Ja.
Also offenbar dürften die Kontrollen der Charterfirmen nicht besonders streng und genau gewesen sein, weil im Prinzip waren es einfach Überweisungsbestätigungen, die er ihnen gemailt hat und diese Bestätigungen waren gefälscht. Also er ist schon relativ lange durchgekommen. Viel länger kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Mhm. Ja, bei ihm war das jetzt ein vergleichsweise kleiner Fall mit, sage ich mal, wenig Geschädigten. Ich glaube, die Vermieter von Privatjets werden das jetzt überleben. Aber wenn ich mich so umschaue, vor allem in den sozialen Medien, wird mir hin und wieder, oder eigentlich relativ oft, da werden mir solche, ich glaube, die heißen Get-Rich-Quick-Schemes, ich weiß nicht, ob es in jedem Fall Betrügereien sind, aber diese Dinge irgendwie angezeigt, wo man eben Leute sieht, die in Privatjets, in teuren Luxusautos, auf irgendwelchen Stränden in Dubai oder was auch immer predigen, dass man ja innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz reich werden kann, wenn ja man nur das oder das macht oder da irgendwo mitmacht. Was gibt's da sonst noch?
Also das Paradebeispiel für so einen groß angelegten, wirklich groß angelegten Betrug wird derzeit auch am Landesgericht Klagenfurt verhandelt. Seit vergangenen September gibt es mittlerweile 10 Angeklagte in der EXW-Causa. Die haben Investoren mit vermeintlichen Kryptowährungen gelockt, die es in Wahrheit nie gegeben hat. Im Endeffekt hat alles nur dazu gedient, ihren Lebensstil, und der war wirklich extrem luxuriös und über viele Jahre zu finanzieren. Es stehen insgesamt 10 meist jüngere Männer, so um 25, 26, 27 Jahre, in Klagenfurt vor Gericht. Ihnen wird gewerbsmäßig schwerer Betrug, Geldwäsche, Pyramidenspiel und kriminelle Vereinigung vorgeworfen. Mhm. Es gibt laut Anklage mindestens 40.000 Opfer. Der Schaden ist derzeit bei 17,6 Millionen Euro, der nachgewiesene und angeklagte Schaden. Eine Zeugin, die ehemalige Frau des Hauptangeklagten, hat ausgesagt, laut ihr soll der Schaden rund 100 Millionen Euro betragen.
Das Urteil sind nochmal ganz andere Dimensionen.
Das ist wirklich eine ganz andere Dimension, und die haben selbst wahrscheinlich die Anna Sorokin übertroffen.
Mhm. Wir bleiben dran, vielleicht machen wir dann einfach einen eigenen Podcast.
Gerne.
Vielen Dank, Claudia Bär-Odebrecht und Jochen Habich. Mein Name ist David Knees. Ihr könnt mich erreichen unter david.knees@kleinezeitung.at. Danke fürs Dabeisein und bis bald.